Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, als Text zum Pfingstfest heute lesen wir miteinander Johannes 14, die Verse 23 bis 27. Johannes 14, 23 bis 27. Jesus antwortete und sprach zu ihm, nämlich zu Judas Ischariot in diesem Falle, Vers 22. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Dabei stand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Liebe Geschwister, das Thema an Pfingsten ist die Kirche des Geistes. An diesem Festtag vor gut 2000 Jahren wurde die Kirche durch den Heiligen Geist geschaffen. Die Jünger wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und so aufs Festeste mit dem auferstandenen und in den Himmel gefahrenen Herrn verbunden. An Pfingsten feiern wir unter anderem, dass wir durch den Heiligen Geist ganz fest mit unserem Herrn und Heiland und Erlöser Jesus Christus verbunden sind. Eine große Schar an Menschen, an die 3000, kamen an diesem Tag zum Glauben und so wurde das Pfingstfest ein fulminanter Start der Kirche beziehungsweise der Gemeinde Jesu. Ich rede hier ganz ungeniert auch von der Kirche. Manche gebrauchen ja lieber das Wort Gemeinde oder Versammlung. Ich störe mich am Begriff Kirche nicht. Ich sage auch warum. Wir hatten die Diskussion vor Jahren in den bekennenden Gemeinden, ob man den Begriff Kirche überhaupt noch verwenden soll. Gerade in den bekennenden Gemeinden waren überwiegend Geschwister und auch Pfarrer, die sehr leidvolle, zum Teil existenziell bedrohende und fast vernichtende Erfahrungen mit Kirche, nämlich mit der Volkskirche, gemacht hatten. Da bestanden zum Teil große Abneigungen gegen diesen Begriff Kirche. Aber wir können den Begriff Kirche im Grunde ebenso wenig vermeiden wie auch den Begriff Vater. Dabei gäbe es für manche, vielleicht auch unter uns, ernsthafte Gründe, das Wort Vater nicht mehr in den Mund zu nehmen. Wir wissen, es gibt zum Teil grottenschlechte Väter. Aber wir könnten wesentliche Inhalte des Evangeliums und auch des zwischenmenschlichen Lebens nicht mehr wirklich sinnvoll in Worte fassen, wenn wir den Begriff Vater ganz vermeiden wollten. Es gibt auch grottenschlechte Kirchen. Aber jede Gemeinde ist nun einmal hineingestellt in eine Kirchengeschichte von 2000 Jahren. Und das ist wichtig zu sehen und zu bejahen. Gemeinde Jesu fängt nicht mit uns an und sie hört mit uns, Gott sei Dank, auch nicht auf. Der Begriff Kirche ist außerdem bei allem Missbrauch ein geistlich ganz wichtiger Begriff. Fachleute sind sich ziemlich einig darüber, dass dieser Begriff Kirche vom griechischen Wort Kyriake herkommt, das heißt dem Herrn gehörend. Dieser Begriff sagt also, Kirche ist nichts anderes als die Versammlung derer, die zum Herrn gehören. Und mir ist es immer wieder wichtig, Begriffe nicht preiszugeben, auch wenn sie missbraucht werden, sondern ihre echte, wahre Bedeutung in Erinnerung zu rufen. Und dann diejenigen, die diese Begriffe missbräuchlich für sich in Anspruch nehmen, auch auf dem wahren Inhalt zu behaften. Es nennt sich heute vieles Kirche, aber wer sich Kirche oder auch Freikirche nennt, muss bereit sein, sich zu prüfen, ob er dem Anspruch dieses Wortes genügt, ob er wirklich zum Herrn gehört. Und dazu ist Pfingsten gerade der richtige Anlass. Pfingsten und das Wort Gottes, das wir gerade miteinander gelesen haben, sagen uns, was die unverzichtbaren Merkmale einer Kirche, des Geistes, einer Versammlung, die zum Herrn gehört, sind. Das Erste, was uns das Wort Gottes dazu sagt, dürfte keine allzu große Überraschung sein. Eine Kirche des Geistes ist eine Kirche des Wortes.
Jesus stellt ganz schlicht fest, Vers 23, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und Vers 24, das Gegenteil, wer mich aber nicht liebt, der hält mein Wort nicht. Es ist ein absolut untrügliches Kennzeichen für jede Kirche und Gemeinde, wie sie es mit dem Wort Gottes hält. Daran, wie eine Kirche mit dem Wort Gottes, mit der Bibel umgeht, kann man blitzschnell und glasklar erkennen, ob es sich wirklich um Kirche handelt oder nicht. Um eine Versammlung von Menschen, die dem Herrn gehören und die den Herrn Jesus lieben. Jesus ist dort, Kirche ist dort, wo das Wort der Bibel bewahrt wird. Nicht nur in einem kirchlichen Grundartikel, sondern im tatsächlichen kirchlichen Leben. Warum ist Kirche nur dort, wo das Wort in völliger Treue und Ehrfurcht ganz und gar bewahrt wird? Jesus gibt selbst in Vers 24 die Begründung. Das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Es ist interessant, liebe Geschwister, sogar Jesus selber, der doch von Gott kommt, der Gottes eingeborener Sohn ist, der zurückkehrt zum Vater, der sich setzt auf den Thron zu Rechten Gottes, sogar dieser Jesus bleibt nicht bei sich selber stehen, wenn er von der Autorität seines Wortes spricht, sondern er weist darauf hin, sein Wort ist vom Vater. Dass Jesus das sagt, dürfte zwei Gründe haben. Wir dürfen zwar die Dreieinigkeit nicht auseinanderreißen, Vater, Sohn und Geist sind eins, eine Person, aber doch stellt Gottes Wort fest, auch innerhalb der Dreieinigkeit herrscht eine Ordnung, auch eine Rangordnung. Und innerhalb der Dreieinigkeit hat der Vater die höchste Autorität. Indem Jesus sagt, das Wort, das ich rede, ist nicht mein Wort, sondern das meines Vaters, macht er deutlich, hier wird nicht ein Wort zweitrangiger göttlicher Autorität verkündigt, als gäbe es noch ein letztrangigeres, höchstgültigeres Wort vom Vater selbst, sondern dieses Wort, das Jesus redet, ist das letzt- und höchstgültige Wort des Vaters. Der zweite und vielleicht noch unmittelbarere Grund, Jesus steht ja vor seinen Jüngern und vor den Menschen seiner Zeit als Mensch. Er steht vor ihnen in menschlicher Gestalt, er steht vor ihnen als der Mann aus Nazareth, er steht vor ihnen als der Sohn der Maria, er steht vor ihnen zwar als außergewöhnlicher Mensch, als bestaunter Mensch, als Mensch, der Wunder tut, aber eben doch sichtbar und greifbar als Mensch. Da macht Jesus mit dieser Aussage zum Zweiten deutlich, auch wenn ich in menschlicher Gestalt vor euch stehe und als Mensch zu euch rede, mein Wort ist das Wort des himmlischen Vaters. Das ist für uns heute wichtig, wenn wir die Bibel haben. Für das Wort Jesu damals galt nichts anderes als für das Wort der Bibel heute. In menschlichem Wort spricht Gott zu uns. Die Bibel ist Gottes Wort, Heilige Schrift. Und deshalb hat sie absolute Autorität und absolute Verbindlichkeit für alles, was sich Christ oder Kirche oder Gemeinde Jesu nennt. Und liebe Geschwister, da wird es auch für jeden von uns persönlich außerordentlich spannend. Wie halte ich es mit dem Wort? Nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis meines Lebens. So wenig eine Kirche sagen kann, sie sei christliche Kirche, nur weil sie vor Jahrzehnten oder vor Jahrhunderten in ihrem Grundartikel ein Bekenntnis zu Christus verankert hat, genauso wenig können wir behaupten, ich bin Christ, weil wir vielleicht vor Jahren oder Jahrzehnten uns für Jesus entschieden haben. Jetzt halten wir vielleicht einen Moment verdutzt inne, aber liebe Geschwister, das ist eine ernste Tatsache. Natürlich sollten wir vor Jahren oder vielleicht Jahrzehnten uns für Jesus entschieden haben. Und wer es noch nicht getan hat, der sollte es eilendst tun, wenn möglich heute noch. Denn damit fängt er an, dass wir das Heil in Jesus annehmen, unsere Erlösung, unser neues Leben. Aber dann ist es damit ja nicht getan. Dann muss es sich zeigen an unserem Umgang mit dem Wort, ob diese Entscheidung echt, tiefgreifend, unser Leben erfassend und umfassend war oder nur oberflächlich. Es geht nicht allein darum, ob wir dem Wort Gottes eine grundsätzliche Gültigkeit zuerkennen. Es geht darum, ob wir tatsächlich danach leben. So haben wir es am Donnerstag im Seniorennachmittag gehört. Da beschäftigen wir uns schon seit einiger Zeit mit dem Buch Esra, ein nicht so häufig behandeltes Buch der Bibel. Und über Esra wird gesagt, dass die Hand seines guten Gottes über ihm war und dass ihm der Herr die Türen für sein Wirken geöffnet hat. Und es wird auch gesagt, warum das so ist. Weil das Herz des Esra darauf gerichtet war, Gottes Wort zu erforschen und zu tun. Vor Jahren bekam ich einen Anruf. Der Anrufer bezog sich auf einen Artikel von mir, wahrscheinlich war der im Informationsbrief erschienen, in dem ich von den großen Verheißungen Gottes geschrieben hatte. Nun war die Frage dieses Anrufers, welche konkreten Verheißungen haben wir denn? Ich habe ihm so kurz am Telefon einige genannt, dann wurde er deutlicher und zeigte, worauf er hinaus wollte. Er kam zum Thema Ehe und fragte, welche Verheißungen haben wir denn für unsere Ehe? Ich habe ihm gesagt, dass Christen gerade hier gewaltige und absolut sichere Verheißungen haben, wenn beide zu Jesus gehören. Dann haben sie die unbedingte Verheißung Gottes, dass ihre Ehe gelingen wird. Da, wo beide Gottes Wort hören und tun, wo sich beide vom Geist und vom Wort Gottes leiten und korrigieren lassen. Da hat er nachgehakt, was ist aber, wenn sich zwar beide Christen nennen, sich aber einer oder gar alle beide offenkundig nicht vom Wort Gottes leiten lassen und korrigieren. Liebe Geschwister, das ist das Drama nicht nur mancher Kirchen und Gemeinden, auch mancher Ehen. Aber dieses Drama lässt sich wenden aus der Liebe Jesu. Denn wer Jesus liebt, der wird sein Wort halten. Er wird in allen Bereichen seines Lebens, auch in den verfahrensten ehelichen Situationen, bereit sein, sich vom Wort Gottes leiten zu lassen. Und er wird in der Folge die gute Hand Gottes über sich, über seinem Leben, über seiner Ehe und über seiner Familie erfahren und spüren und unter dem Segen Gottes leben, wenn wir Gottes Wort nicht nur hören, sondern tun. Das ist aber etwas, das wir immer nur für uns selber, niemals aber für andere entscheiden können. Da bin immer nur ich ganz persönlich angesprochen, wie halte ich es für meinen Teil mit dem Wort Gottes. Wo immer sich Menschen an Gottes Wort halten, da wird ihr Miteinander gelingen. Da wird ihr Zusammenleben und ihr Zusammenarbeiten friedvoll und harmonisch sein, auch wenn zwischendurch mal ein Gewittersturm tobt. Aber der kann die grundsätzliche Atmosphäre des Friedens nicht stören. Denn damit kommen wir zum zweiten Punkt. Eine Kirche des Geistes ist eine Kirche des Friedens. Menschen des Geistes sind Menschen des Friedens. Das ist die nächste Verheißung, die Jesus uns am heutigen Pfingstfest gibt. Dass wir Kirche, Gemeinde und auch Ehen und Familien im Frieden sein dürfen, sollen und können in Jesus. Jesus sagt, Vers 27, Frieden lasse ich euch zurück. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. In der Welt ist Unfriede, Neid, Streit gehören hier zur Tagesordnung. Jeder ist sich selbst der Nächste, jeder versucht seine Interessen zu Lasten anderer durchzusetzen. Das ist, wie die Welt gibt. Aber so gibt Jesus nicht. Und so soll es in der Gemeinde auch nicht sein. Denn Jesus gibt Frieden. Und dieser Friede fängt in unserem Herzen an. Da, wo der Mensch unter der Leitung des Heiligen Geistes lebt, hat er Frieden. Frieden mit Gott. Seine Sünde ist vergeben, seine Schuld weggewischt. Er darf mit dem Herrn und mit sich selber im Reinen sein. Da ist Frieden, weil wir an das Wort der Verheißung erinnert werden. Weil wir im Frieden mit Gott leben, weil wir in der lebendigen Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn sind. Und liebe Geschwister, wo sollte Frieden sein, wenn nicht in der Gemeinschaft mit Gott? Wo sollte Frieden sein, wenn nicht da, wo ein Mensch sich von Gott getragen und geführt weiß? will an dieser Stelle einen Exkurs machen, einen Ausflug, einen geistlichen natürlich, zum Thema Frieden in unseren Ehen in wirtschaftlich bedrängter Zeit. Wir sind ja beim Thema Frieden. Dass wir in einer außerordentlichen Wirtschaftskrise sind, das wissen wir alle. Spüren wir auch fast alle. Viele sind auch davon betroffen. Und das hat, liebe Geschwister, auch Auswirkungen auf die Ehe. Deshalb rede ich heute darüber, weil ich der Meinung bin, es hat fast zwingende Auswirkungen auf jede Ehe, die davon betroffen ist. Solche wirtschaftlichen und existenziellen Nöte gehen an unseren Beziehungen nicht spurlos vorbei. Ich rede aus eigener Erfahrung, mir ist das selber aufgefallen vor 10 Jahren, da waren wir, meine Frau und ich, in der schwersten Zeit unseres Lebens. Nach jahrelangem Psychoterror durch einen Ältesten der Gemeinde musste ich die Gemeinde bitten, den Arbeitsvertrag zu lösen, mir zu kündigen. Eine sinnvolle Zusammenarbeit war unter den Umständen einfach nicht mehr möglich. Wir wussten damals aber überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Selbst beste Freunde und engste Verwandte sahen uns schnurgerade in die Langzeitarbeitslosigkeit und Sozialhilfeabhängigkeit gehen. Nun war das eine sehr tiefe, aber doch zeitlich einigermaßen begrenzte Zeit. Nach einem guten halben Jahr des Hängens im Nichts konnte ich den Arbeitsvertrag für den Dienst in Neuwied unterschreiben. Aber ich habe in diesem halben Jahr des Hängen im Nichts gemerkt, unsere Ehe blieb davon nicht unbelastet. Und ich denke, das hat seinen fast unausweichlichen inneren Grund. Wir stellen ja immer wieder fest, dass Frauen gelegentlich die Neigung haben, ältere und wohlhabende Männer zu heiraten. Das hat etwas mit dem Thema dieses geistlichen Ausflugs zu tun. Nicht nur, in vielen Fällen schon, aber nicht nur mit Luxus- und Anspruchsdenken. Es hat seinen tiefsten Grund, zumindest im Ansatz. Der Teufel pervertiert dann natürlich die göttlichen Ansätze. Das sehen wir dann im Alltag. Aber es hat seinen tiefsten Grund in der Ordnung Gottes. Vom Ansatz her. Gott hat den Mann als den geschaffen und beauftragt, der den Acker bestellt, der im Schweiße seines Angesichtes für sich und seine Familie den Lebensunterhalt verdient. Und die Frau ist von Gott geschaffen und beauftragt, für ihren Mann und die Familie ein Nest zu machen. Frau erwartet deshalb prinzipiell nicht zu Unrecht, dass Mann genügend Material zum Nestbau heranschafft. Ich sage es mal so ganz einfach und ganz lapidar. Wenn Mann das nicht schafft, dann kommt das Lebensgefüge von Frau in Unordnung. Und Frau neigt ohnehin dazu, alles persönlich zu nehmen. Wenn nun, seien es persönlich bedingte Notsituationen oder durch eine wirtschaftliche Krise wie die heutige ausgelöst, die materielle Versorgung des Nestes nicht mehr gewährleistet ist, dann kommt in der Frau mehr oder weniger unvermeidlich der Groll und der Vorwurf hoch, mein Mann versäumt seine Pflicht, die er mir gegenüber eingegangen ist. Und wie gesagt, Frau nimmt alles persönlich. Das ist kein Vorwurf, das ist eine schlichte sachliche Feststellung, das ist ihr Wesen, so hat Gott sie geschaffen. Verschärft wird diese Situation ganz erheblich, wenn die Frau den Eindruck hat, dass ihr Mann an der Situation und Entwicklung nicht völlig unschuldig ist. Dann kann der häusliche Friede erheblich in Gefahr geraten. Unsere Frauen haben es da ja auch nicht leicht. Sie haben von jeher die undankbare Aufgabe, die Blessuren, die ihren Männern der Alltag geschlagen hat, wieder auszukurieren. Das gilt seit jeher, früher ganz handgreiflich, da zogen die Männer in den Krieg, leider allzu häufig, und das, was der Feldscher dann notdürftig im Feldlazarett wieder zusammengeflickt hat, das mussten die Frauen zu Hause wieder aufpäppeln und auf die Beine kriegen. Da ist gewiss in mancher Frau der Groll hochgekommen und die hat gedacht, warum muss der meine auch immer die Nase da haben, wo es am härtesten zugeht. Er hätte auch mal anderen den Vortritt lassen können, damit er selber weniger abbekommt. Aber meiner kann das ja nicht. Und ich muss zu Hause die Sache wieder ausbaden. Ähnliche Vorwürfe habe ich auch schon zu hören bekommen. Nun sehen wir in unseren Tagen, Gott sei Lob und Dank, nur selten mit Waffen in handgreifliche Auseinandersetzungen. Aber der Alltag, gerade auch der Berufsalltag, schlägt Wunden genug und lässt manchen schwer angeschlagen zu Hause nach Hause zurückkehren. Und wenn nun, Sei es tatsächlich schon so weit oder besteht nur die ernste Sorge, die Lage eintritt und der Mann nicht mehr umfassend für den Lebensunterhalt der Familie sorgen kann, dann leiden Mann und Frau bis an die Grenzen des inneren Zusammenbruchs daran und mit ihnen die ganze Ehe. Entscheidend, liebe Geschwister, und jetzt komme ich auf den wichtigen Punkt dieses ganzen geistlichen Ausflugs zum Thema. Entscheidend ist immer, aber ganz besonders in solchen Situationen, vor Augen zu haben, ja, es gilt, der Mann ist für den Lebensunterhalt der Familie verantwortlich. In Christus gilt das aber nur vordergründig. Das gilt es für beide zu erkennen, sowohl für den Mann wie auch für die Frau. Der eigentliche Ernährer der Familie ist der Herr. Beide richten sich dann mit ihren Erwartungen letztlich nicht mehr auf den anderen, sondern auf den Herrn. Er ist's, der Speise gibt, reichlich und überall, wie es in einem Lied heißt. Das war ein ganz entscheidendes Erlebnis für den bekannten China-Missionar Hudson Taylor. Er stand wieder einmal vor der Ausreise einer größeren Gruppe von Missionaren, war in England, hatte dort Vorträge gehalten, eine ganz erfreuliche Zahl von jungen Männern und Frauen gewinnen können, die vom Geist Gottes ergriffen waren und nun auch bereit waren, in die Mission zu ziehen. Die Ausreise stand bevor und Hudson Taylor ging innerlich zutiefst angefochten und niedergeschlagen am Strand entlang. Und eine Frage hat ihn fast in Grund und Boden gedrückt. Die Frage, wie soll ich die Verantwortung für diese Menschen tragen? Die gehen hinaus in das Missionswerk, das ich angefangen habe. Aber wie soll ich hier für die Ernährung, für die Versorgung, für den materiellen Unterhalt von Dutzenden von Menschen gerade stehen können? Dass die Spenden auch ausreichend kommen. Und von dieser Frage niedergedrückt ging er also am Strand entlang. Und wie er da so hingeht und mit sich und dem Herrn ringt, da fällt es ihm auf einmal wie Schuppen von den Augen. Da begreift er nach vielen Jahren, er hat schon viele Jahre Dienst getan, das erste Mal in ganzer Tiefe, was doch eigentlich von Anfang an tragender Grund seiner ganzen Missionsarbeit war. Es ging ihm auf, die Verantwortung trage ja gar nicht ich. Es ist doch nicht mein Missionswerk, es ist die Sache des Herrn. Es sind doch nicht meine Angestellten und meine Missionare, die hinausgehen, es sind die Missionare des Herrn. Ich habe sie nicht gerufen, er hat sie gerufen. Die ganze Verantwortung liegt doch letztlich auf ihm. Da fiel es ihm wie eine Zentnerlast von der Seele. Das zu wissen heißt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen. Wir tun das Unsere. Aber in allem, was wir tun, wo wir uns mühen, wissen wir, das Ergebnis liegt in Gottes Hand. Die Verantwortung liegt letztlich bei ihm. Er hat mir meine Familie gegeben. Er steht nun auch in der Pflicht, mich und die Meinen zu versorgen. Und das hat er zugesagt. Und daran erinnert uns der Heilige Geist. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und was hat er gesagt? Dass er bei uns sein wird. Wohnung machen. Gerade in Notzeiten ruft uns der Heilige Geist alle Verheißungen Jesu in Erinnerung. Und das hat ein Ziel, damit komme ich dann zum dritten und letzten Gedanken, das soll was in unseren Herzen bewirken, nämlich euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Vers 27. Der dritte, letzte Punkt, Kirche und Gemeinde des Geistes ist eine Kirche und Gemeinde in der Zuversicht, weil der Herr, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist gegenwärtig sind. Menschen des Geistes sind Menschen, in denen der Vater, der Sohn und der Heilige Geist mit unendlicher Macht persönlich anwesend sind. Das hat Jesus im ersten Vers gesagt. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. In der Gestalt des Heiligen Geistes wohnen der Vater und der Sohn bei den Seinen, in unseren Herzen, in unserer Gemeinde. Sie wohnen in uns. Liebe Geschwister, da heißt es ausdrücklich, sie wohnen. Das heißt, sie geben nicht ein flüchtiges Gastspiel. Heute sind sie da und morgen schon wieder verreist und ich bin mit meinen Problemen und Herausforderungen wieder allein. Nein, Gott hat seinen ständigen Wohnsitz bei uns eingerichtet. Er wohnt tatsächlich mitten unter uns, nicht wie prominente Steuerflüchtlinge, die ihren Hauptwohnsitz formal in eine Steueroase verlagern und dort mit Ach und Krach vielleicht die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzeit verbringen. Und wenn ihnen der Fiskus auf die Finger schaut, stellt er fest, die waren in Wirklichkeit kaum da. Nein, Gott hat Präsenzpflicht, Gegenwartspflicht in unserem Leben. Und das ohne Urlaub. Er ist verpflichtet, 12 Monate im Jahr, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, rund um die Uhr, in unserem Leben gegenwärtig zu sein. Verpflichtet. Er hat sich selber dazu verpflichtet, das sagt uns Pfingsten. Und der Heilige Geist erinnert uns daran. Das ist es, wenn Jesus sagt, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Da sagt Jesus, ich und der Vater, wir beide, verordnen uns eine Gegenwartspflicht in deinem Leben. Und deshalb sind wir Christen nie allein. Was tut der Heilige Geist in unserem Leben? Er hält uns bei Christus und seinem Wort. Er erinnert uns an die Verheißungen Gottes mit dem Ziel, dass wir nicht bestürzt sind und nicht furchtsam in die neue Woche gehen, sondern gestärkt, ermutigt und voller Zuversicht. Denn er ist bei uns. Amen.